Das Thema heute ist nicht verstanden werden, weil ihr habt schon erwähnt, meine erste Predigt, ich hoffe, ihr versteht mich ganz gut und dass es für euch nicht eine Erfahrung wird von nicht verstehen oder für mich nicht eine Erfahrung von nicht verstanden werden. Das ist aber trotzdem sicherlich eine Erfahrung, die wir irgendwann im Laufe unseres Lebens machen. Oft bleiben die auch manchmal in Erinnerung, das sind manchmal auch Erfahrungen, die schwerwiegende Konsequenzen haben. Wenn wir vielleicht ein sehr dringendes Bedürfnis mitteilen müssen, oder es darum geht, jemanden vor Gefahr zu warnen. Ich habe euch mal eine Geschichte aus meinem Leben mitgebracht, in der Situation, wo auch was nicht verstanden wurde oder wo ich was nicht verstanden habe. Meine damalige Freundin und jetzige Frau und ich waren in Polen im Zug unterwegs Richtung Danzig. Und dann sind zwei Nonnen eingestiegen, haben sich zu uns in das Abteil gesetzt und haben versucht, mit uns zu reden. Problem auf Polnisch. Ich kann ungefähr 5 Wörter Polnisch, damit kann ich mir ein Essen bestellen. Mehr klappt nicht. Das haben wir auch mit Händen und Füßen versucht deutlich zu machen. Aber das hat diese beiden Nonnen nicht gestört. Die haben, solange die mit uns im Abteil saßen, versucht, mit uns zu reden. Die sind überhaupt nicht müde geworden. Und wir waren selber irgendwann ein bisschen verzweifelt. Und es wäre auch schön gewesen, wenn wir sie denn verstanden hätten. Aber die beiden hat es offenbar nicht gestört, dass sie nicht verstanden wurden. Und so gibt es also ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren, wenn wir denn nicht verstanden werden. Es kann zum Beispiel sein, dass wir traurig werden darüber, dass wir nicht in der Lage sind, uns richtig auszudrücken. Traurig, weil das Gegenüber nicht in der Lage ist, uns zu verstehen. Genauso können wir auch wütend werden über unsere Hilflosigkeit. Man kann auch überheblich werden und sagen, das Problem ist ja der andere, der versteht mich ja nicht. Oder man kann ruhig bleiben und besonnen weitermachen. Und als Christen machen wir sicherlich auch die Erfahrung, nicht verstanden zu werden. Zumindest dann, wenn wir aus unserer christlichen Blase heraus in die Welt gehen. Und das ist eigentlich auch eine Erfahrung, die wir machen müssen. Als Nachfolger Jesu müssen wir diese Erfahrung machen, weil Jesus hat sie auch gemacht. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das finden wir in Matthäus 13. Das ist das Gleichnis vom Sämann. Und danach erklärt Jesus den Jüngern dieses Gleichnis oder spricht mit den Jüngern über das Gleichnis. Und dabei sagt er zu den Jüngern, dass es Menschen gibt, die dabei zuhören, aber es nicht verstehen. Er zitiert Jesaja 6, Vers 9. Mit Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Jesus wusste also, dass da einige Leute dabei sitzen, die das, was er sagt, nicht verstehen werden und es anderen gegeben ist, ihn zu verstehen. Und warum das so ist, wollen wir uns jetzt angucken anhand von einem Text aus dem Korintherbrief. Der Kevin hat uns letzte Woche ja schon mal so ein bisschen erklärt, was die Situation war in der Gemeinde in Korinth. In der Gemeinde gab es verschiedene Spaltungen. Die lagen unter anderem daran, dass sich einzelne Geschwister in der Gemeinde auf verschiedene Leute berufen haben. Das wäre in etwa so, wie wenn wir jetzt heute die Leute, die beim Camp-Gottesdienst da getauft wurden, sagen würden, mich hat der Uwe getauft, deshalb gehöre ich jetzt zum Uwe. Und jemand anderes sagen würde, mich hat die Bina getauft, deshalb gehöre ich jetzt zu Bina. Für uns klingt es erstmal nach Unfug, aber wir müssen uns bewusst machen, in dieser Zeit, in dieser Region in Kleinasien, war es üblich, dass Redner auftreten, Sophisten hießen die, mit besonders guten rhetorischen Fähigkeiten und man versucht hat, sich an so einen Redner dran zu hängen und ein bisschen was von dem Ruhm, den dieser Redner hatte, zu erhaschen. Und Paulus erklärt dann direkt im Brief nach der Einleitung, warum das falsch ist, 1. Korinther 1, Abvers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Weisheit sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist die Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Schwachen zunichte zu machen. Was in der Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, was nichtig ist und was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Wenn man den Text hört, wird, denke ich, eins von Anfang an schnell deutlich: Das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, hat nicht viel mit menschlicher Weisheit zu tun. Es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Gott sucht sich aus der Welt die heraus, die eigentlich nicht weise sind. Die Welt kann von sich aus das Evangelium nicht verstehen. Wir als Menschen können es nicht verstehen, sondern brauchen den Geist Gottes. In dem Text wurden jetzt zwei Personengruppen besonders hervorgehoben. Das waren einmal die Juden und dann die Griechen. Und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen angucken, was diese Personengruppen für Probleme haben, weil das sicherlich Probleme sind, die heute Menschen auch noch haben, wenn sie das Evangelium nicht verstehen können. Wir fangen an mit den Juden. Da steht einmal, dass die Juden Wunder sehen wollen und dass es für sie eine Gotteslästerung ist. Ich habe jetzt hier einen Punkt hingeschrieben: Ohne Glauben keine Wunder. Was bedeutet das? Oder was ist das Problem vielleicht, wenn es einen Glauben gibt, der nur daher kommt, dass ein Mensch ein Wunder erlebt hat? Dann wird dieses Wunder zum Fundament des Glaubens. Dann wird es die Stütze und das Wunder wird quasi der Beweis, dass es diesen Glauben gibt. Aber dadurch versucht man, aus dem Glauben ein Wissen zu machen. Uns ist aber zugesagt, dass wir auf Glauben hin gerettet werden. Auf Glauben an Jesus Christus werden wir gerettet. Und diese Erlebnisse oder was Wunder sind, lässt sich häufig nicht beweisen. Es ist ein Wunder, wenn ich sage, ich kann im Alltag erleben, dass Gott mit mir spricht. Das kann ich nicht beweisen, aber es kann auch keiner das Gegenteil beweisen. Und selbst bei Wundern, die scheinbar eindeutig sind, zum Beispiel Wunder, die Jesus gewirkt hat, da gibt es Geschichten, wie zum Beispiel die Heilung von Blinden, als die Pharisäer im Nachhinein fragen, war das denn wirklich ein Wunder? Sie fragen die Blinden oder die Eltern des Blinden, ist der wirklich blind gewesen? War der von Geburt an blind? Es wird hinterfragt, ob dieser Blinde wirklich geheilt wurde oder ob er vielleicht gar kein Blinder ist. Und das heißt, Menschen, die diese eindeutigen Wunder erlebt haben, sind dadurch nicht zum Glauben gekommen. Deshalb bleibt am Ende die Frage, glaube ich an ein Wunder oder glaube ich nicht an ein Wunder? Was ist mit der Gotteslästerung? Das ist für uns vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar, warum das für einen Juden nach einer Gotteslästerung klingen kann oder für jemand aus einer abrahamitischen Religion. Ich habe hier einen Auszug mitgebracht aus dem Gesetz, der das deutlich macht. Deuteronomium 21, Verse 22 und 23. Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist und wird getötet und man hängt ihn an ein Kreuz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn desselben Tages begraben, denn ein Gehängter ist verflucht bei Gott, auf dass du dein Land nicht verunreinigst, das der Herr, dein Gott, gibt zum Erbe. Diese Strafe, dass jemand gekreuzigt wird, am Holz hingerichtet wird, ist dem Gesetz nach nur für sehr schlimme Vergehen vorgesehen, wie zum Beispiel eine Gotteslästerung. Deshalb ist es logisch, oder es ist ja dann der Umkehrschluss, dass jemand, der gekreuzigt wird, wegen seiner Gotteslästerung gekreuzigt wird, beziehungsweise das ist ja der Vorwurf, warum das Volk geschrien hat, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Es hat nicht in das Gottesbild oder es passt nicht in das Gottesbild von Menschen, dass Jesus sich so weit erniedrigen kann und ans Kreuz gehen kann. Aber das Gottesbild ist begrenzt. Und wenn wir Gott erleben wollen, dann müssen wir uns von diesen Grenzen verabschieden. Wenn man das jetzt liest, eben diesen Text, dann könnte man sich fragen, ist das denn jetzt ein Widerspruch, den die Bibel da in sich hat? Aber ich würde sagen, es ist kein Widerspruch, denn Jesus musste diesen Fluch tragen, der eigentlich uns gegolten hätte. Nur weil er ihn getragen hat, sind wir davon frei geworden. Und für manche Menschen ist das nicht mit dem Gottesbild vereinbar, dass dieser große, herrliche und allmächtige Gott sich so weit erniedrigen kann. Jetzt kommen wir zu den Griechen. Das Problem der Griechen war weniger das Gottesbild, sondern es ist eigentlich eher das Weltbild und das Menschenbild, was manche Leute haben. Aber wir müssen mal kurz eure Fantasie bemühen. Stellt euch kurz eine Weide mit Schafen vor. Das liegt alles schön in der Nacht im Mondschein und plötzlich ist da ein Wolf auf der Weide. Jetzt fragt man sich, da sind zwar vielleicht viele Schafe, aber welche Tiere sind denn jetzt stärker? Wer kann siegen, der eine Wolf oder die vielen Schafe? Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, habe dann Zeitungsartikel gefunden. Im Jahr 2017 hat in Mecklenburg-Vorpommern ein Wolf in einer Nacht 30 Schafe und 23 Lämmer gerissen. Das ist eine ganze Menge, ein Wolf. Und man könnte jetzt sagen, der Wolf ist ja wohl eindeutig überlegen. Wir Menschen gehen immer davon aus, dass der stärker ist, gewinnt. Und so habe ich neulich einen Aufkleber auf einem Auto vor mir gesehen. Den sehen wir jetzt auch gleich auf der Folie. Hier unten. Da steht drauf, lieber ein Wolf Odin als ein Lamm Gottes. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist denn jetzt das schlaue Argument, mit dem ich erklären kann, warum es denn erstrebenswert ist, ein schwaches Lamm zu sein, was dem Wolf ja scheinbar unterlegen ist. So kommt diese Frage auf, warum ist diese Botschaft völliger Unsinn? Diese Botschaft vom Kreuz macht keinen Sinn, wenn man nicht denkt, dass man einen Erlöser braucht. Wenn man den Eindruck hat, stark zu sein, wenn man beispielsweise in Seenot ist, aber man hat selber gar nicht den Eindruck, dass man in Seenot ist und irgendjemand wirft einem den Rettungsring hin. Ja, wenn ich nicht erkenne, dass ich in Seenot bin, dann werde ich auch nicht nach diesem Rettungsring greifen. Wenn ich ein Schaf bin, aber mich so wie ein Wolf fühle, ja, dann habe ich kein Problem, solange kein Wolf um die Ecke kommt. Vielleicht kommt der Wolf ja auch im Schafsfeld daher und ich erkenne ihn überhaupt nicht. Die Probleme, die es in der Welt gibt, die Probleme, die der Mensch hat, die erkennt die menschliche Weisheit gut. Es gibt viele Probleme wie den Klimawandel, Kriege, viele andere Sachen. Die kann die menschliche Weisheit relativ gut erkennen, die kann sie beschreiben und hat auch Lösungen für diese Probleme. Aber das Problem, dass wir als Mensch bedürftig sind, dass wir gegenüber Gott bedürftig sind, dass wir durch die Sünde von Gott getrennt sind, in dieser Trennung auf die Welt kommen, dass wir Schuld anhäufen, das ist ein Problem, was die menschliche Weisheit häufig nicht erkennt, was sie nicht erkennen will, weil sie sich selber eine Stärke zuschreibt, die sie gar nicht hat. Und selbst wenn man dieses Problem dann erkennt, dass man ein Problem hat, dann ist das die Lösung, Jesus anzunehmen, nicht unbedingt naheliegend. Gott ist stark und allmächtig und wir haben ein Problem, was er löst. Und wie löst er es? Dadurch, dass er schwach wird. Als Menschen würden wir sagen, oder das war ja auch die Erwartung, die viele an den Messias hatten, dass er mit Stärke kommt, dass er als erstes das Land von den Römern befreit. Aber er kommt nicht in Stärke. Er kommt bedürftig als Mensch und wird als Mensch dann noch hingerichtet. Von Menschen lässt er sich hinrichten. Das wirkt ja nicht wirklich so, als hätte er durch Stärke gewonnen. Und gerade für jemanden, der zur Zeit Jesu gelebt hat, ist das absurder, weil diese Kreuzigung war eine Hinrichtungsmethode, die war für römische Bürger nicht zulässig. Das war eine Hinrichtungsmethode, die war für Sklaven vorgesehen. Und daran wird deutlich, Gott erringt den Sieg nicht durch menschliche Stärke, das, was menschliche Weisheit als sinnvoll erachten würde. Die bekannteste Geschichte, die ihr sicherlich alle kennt, ist die vom Hirtenjungen David, der dem Riesen Goliath gegenübertritt. Vor dem Kampf sieht es ja eindeutig so aus, als könnte Goliath gewinnen. Der ist komplett überlegen. Körperlich, er ist bis unter die Zähne bewaffnet. Aber der nach dem eindeutigen Verlierer aussieht, erringt den Sieg. Aber nicht durch menschliche Stärke. Nach menschlichen Maßstäben hätte man jemand anders in den Kampf geschickt. Es ist der durch Gottes Stärke, durch Gottes Weisheit gewinnt. Jetzt heißt unsere Predigtreihe Gemeinde für Gott und die Welt. Wir haben uns jetzt einige Gedanken darüber gemacht, warum die Welt uns nicht versteht. Aber manchmal kann es uns ja auch so gehen, dass wir Gott nicht sofort verstehen. Dass wir nicht genau wissen, was Gott will. Und jetzt wollen wir uns nochmal einen Abschnitt aus dem Römerbrief angucken, wo erklärt wird, warum das so ist oder wie wir dahin kommen können vielmehr. Der Römerbrief ist in Teilen vergleichbar mit dem Korintherbrief. Das ist auch eine Gemeinde, der es Spaltung gibt, die sind aber relativ oder anders gelagert als die in Korinth. In Rom ist es so, dass die Gemeinde aus Judenchristen oder aus Heidenchristen besteht. Und da gab es theologische Unterschiede. Die gab es so in der Form in Korinth nicht. Das waren hauptsächlich Heidenchristen, diese Gemeinde. In dem Brief führt Paulus deshalb in den ersten 11 Kapiteln relativ lang, beschreibt er das, erklärt er das Evangelium, erklärt die Stellung vom Gesetz. Und im Kapitel 11 beendet er das dann mit einem ganz tollen Bild von einem Ölbaum, der Gottes Volk darstellt. Und in diesen Ölbaum sind die Heiden als Zweige eingepfropft, die sind mit dem Ölbaum verwachsen und bringen auch Frucht, obwohl sie keine natürlichen Zweige sind. Und ab Kapitel 12 beginnt er dann zu erklären, wie das Zusammenleben praktisch in der Gemeinde aussieht, wie der Christ praktisch leben soll. Und da haben wir den Vers 2, den ihr jetzt schon hinter mir seht. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Da wird also ein Prozess beschrieben und das Ende von diesem Prozess ist, dass wir in der Lage sind, etwas zu prüfen, ob es Gottes Willen entspricht. Jetzt habe ich euch hier ein Bild von einem Gegenstand mitgebracht. Manche werden ihn vielleicht kennen, viele allerdings nicht. Das ist ein Grenzleerdorn. Das ist ein Prüfmittel. Das ist also ein Werkzeug, was dafür da ist, um etwas zu prüfen. Das funktioniert folgendermaßen. Der hat zwei Seiten. Die linke Seite wird zuerst in eine Bohrung geschoben, danach diese rechte Seite mit dem roten Ring. Und die Bohrung ist nur in Ordnung, das Prüfergebnis ist nur in Ordnung und korrekt, wenn die linke Seite reingeht. Wenn die rechte Seite reingeht, ist das Ergebnis nicht in Ordnung. Und das ist das Ergebnis einer Prüfung. Es kann nur rauskommen, eine Seite passt in Ordnung, die andere Seite passt nicht. Wenn die falsche Seite passt, diese Seite mit dem roten Ring, ist das Ganze nicht in Ordnung. Das ist dieser Prozess, den der Vers beschreibt. Und die Frage ist jetzt, oder jetzt wollen wir uns nochmal den Prozess angucken, weil der spricht von einem Zusammenspiel. Der spricht von etwas, was wir tun, und er spricht von etwas, was Gott in uns wirkt. Als erstes werden wir aufgefordert, uns von den Maßstäben der Welt zu lösen. Das Ziel ist ja, dass wir prüfen können, ob etwas Gottes Willen entspricht oder nicht. Das heißt, wenn wir uns nicht von den Maßstäben der Welt lösen, dann sind wir am Ende auch nicht in der Lage zu prüfen, was denn Gottes Willen ist. Und als nächstes geht darum, dass wir verändert werden. Das Wort, was im griechischen Text hier steht, stammt ab von dem Begriff Metamorphose. Das ist also eine Veränderung, in der das, was innen ist, nach außen hintritt, hinkommt. Zum Beispiel die Raupe, die zum Schmetterling wird. Das ist in der Raupe schon angelegt, dass sie zum Schmetterling wird. Und es geht also darum, dass das, was Gott bereits in uns gewirkt hat, nach außen kommt. Das, was Gott schon in uns getan hat, soll nach außen hin sichtbar werden. Und das ist etwas, was wir zunächst tun müssen, uns von den Maßstäben der Welt lösen. Und dann wird Gott uns verändern. Er hat uns verändert und es ist dann möglich, dass das, was in uns passiert ist, nach außen tritt. Jetzt ist die Frage, wo in diesem Prozess stehst du? Erlebst du es denn, dass die Welt dich nicht versteht? Oder bist du vielleicht den Maßstäben der Welt zu sehr angepasst? Gibt es einen Maßstab, von dem du dich lösen musst? Oder vielleicht erlebst du es nicht, dass die Welt dich nicht versteht, weil du gar nicht mehr von deinem Retter, der ans Kreuz ging, erzählst. Es könnte aber auch sein, dass du eine Metamorphose brauchst, dass das, was Gott schon in dir gewirkt hat, dass das nach außen getragen werden muss, dass Gott dich da verändern muss, dass du das zulässt, dass Gott dich verändert. Oder vielleicht bist du auch schon in der Lage zu prüfen und es gibt etwas, was dir jetzt begegnet oder was dir schon begegnet ist, dass du prüfen sollst, ob es denn Gottes Willen entspricht. Vielleicht geht es dir aber auch ganz anders. Du hast jetzt die Predigt gehört und diese Botschaft vom Kreuz hört sich für dich noch nicht nach einem klugen Argument an, sondern eher nach Schwachsinn. Der ist aber verheißen, dass es Gottes Kraft ist. Und wenn du das erleben willst, Frag Jesus doch einfach in meinem kurzen Gebet, ob er das möglich macht, dass du diese Kraft erfahren darfst, oder lass dir mal von einem Menschen erzählen, der diese Kraft erlebt hat. Die Botschaft vom Kreuz, damit wird man vielleicht in der Welt manchmal nicht verstanden, aber wie das im Korintherbrief verheißen ist und wie wir das auch selber erleben dürfen, das ist die Kraft Gottes, die uns verändert, die Menschen rettet. Wir dürfen diese Kraft an uns selber erleben und an anderen. Aber es ist nötig, dass der Heilige Geist wirkt und Gottes Weisheit uns diese Botschaft verständlich macht. Dann können wir das erleben, diese Kraft. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen von dieser, die Möglichkeit haben, ein bisschen von dieser Kraft zu erleben, wenn wir gleich im Lobpreis die Möglichkeit haben, Gott zu begegnen. Amen.